Haus am Dom, der Podcast.
Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Es ist als ein Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Dieser kleine Zusatz und Gesellschaft wird im Urteil eigentlich nicht richtig ausbuchstabiert, wäre eine hochspannende Frage, inwieweit Gesellschaft, also wir, verpflichtet werden können, wie weit diese Verpflichtung geht, das gilt übrigens auch für kirchliche Träger, diesen Wunsch dann auch zu respektieren und in der Umsetzung vielleicht nicht zu behindern. Schließlich, die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, sich dafür Hilfe bei Dritten zu suchen, soweit diese Hilfe angeboten wird. Was ganz wichtig ist, ich hatte es schon angedeutet, im ersten Teil dieses Leitsatzes wird das Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Sterben dem sogenannten allgemeinen Persönlichkeitsrecht zugewiesen. Das eine Kombination von dem allgemeinen Freiheitsrecht des Artikel 2 Absatz 1 ist und der Menschenwürdegarantie. Und das Gericht versucht in dem ersten Teil seines Urteils immer wieder diesen Bezug zur Menschenwürdegarantie herzustellen. Ich komme später darauf zurück, das sind zum Teil hoch überschießende Formulierungen, die manchmal etwas geradezu Theologisches haben. Das ist natürlich strategisch ganz wichtig, weil die Menschenwürdegarantie das einzige Grundrecht des deutschen Grundrechtskatalogs ist, das nicht beschränkt werden kann, also absolut gilt, abwägungsresistent ist. Also da, wo es wirklich im Spiel ist, gibt es nichts anderes, als es zu achten und zu schützen. Und deshalb bemüht sich das Bundesverfassungsgericht immer wieder, diesen Bezug herzustellen, wobei aber am Ende offen bleibt, in welchen Konstellationen jetzt wirklich auf diesen Teil dieses Kombinationsgrundrechts eigentlich zurückgegriffen werden kann und soll. Das bleibt offen die ganze Zeit, aber argumentationsstrategisch ist das natürlich sehr wichtig für das Gericht, dass man dieses ganz starke, dieses absolute Recht im Hintergrund hat und diese Karte immer ausspielen kann. Und jetzt wird der Schutzbereich dieses Grundrechts sehr weit gefasst, wobei ich jetzt in Parenthese hinzufügen möchte, dass ich das selbst auch so sehe. Also im Ausgangspunkt teile ich diese Auffassung, dass dieses Grundrecht etwas ist, was in jeder Phase menschlicher Existenz gilt und unabhängig von bestimmten materiellen Kriterien gelten muss, die Fremde diesem Betroffenen zuweisen. Das hat das Gericht, glaube ich, im Ausgangspunkt zu Recht so gesagt. Das sei sozusagen dem Freiheitsgedanken des Grundgesetzes prinzipiell fremd. Und das gilt natürlich auch für das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Besonderen, dass Freiheit fremd definiert wird. Also insofern kann man durchaus sagen, mit dieser Weiterung macht das Gericht etwas, was im internationalen Vergleich, wahrscheinlich hat Herr Sahm darauf ja auch hingewiesen, doch was Neues ist. Also ein solch weites Grundrecht, was völlig unabhängig von Krankheitssituationen beispielsweise ist, jetzt auch in der kommenden möglichen Umsetzung für den Gesetzgeber zu handhaben, ist natürlich schwierig. Fast überall sonst auf der Welt gibt es Anknüpfungspunkte, die an Leiden oder Krankheit oder so etwas damit operationalisieren. Das hat das Gericht jetzt für den Schutzbereich jedenfalls ausgeschlossen. Das wird auch am Ende begründet, ich zitiere Artikel 1, wird jetzt allein zitiert, Absatz 1 schützt die Würde des Menschen, wie er sich in seiner Individualität selbst begreift und seiner selbst bewusst wird. Also keine Fremdzuweisung von Sinnhaftigkeit. Auch keine ärztliche, keine theologische Zuweisung von Sinnhaftigkeit, die den oder der, um die es doch geht, überwältigen würde. Allerdings wird dieses Grundrecht an vier Voraussetzungen gebunden. Das sind auch die im Wesentlichen, die jetzt in den rechtspolitischen Folgedebatten immer eine Rolle spielen, wenn man zu solchen Prozeduralisierungskonzepten greift. Es sind also für einen freiverantwortlichen Suizidentschluss vier Voraussetzungen zu erfüllen. Der Wille muss frei und unbeeinflussbar von psychischen Störungen sein. Eine hinreichende Beurteilungsgrundlage muss bestehen. Das ist sozusagen eine Parallelisierung zum ärztlichen Heileingriff. Auch da müssen die Grundlagen für die Einwilligung oder verweigerte Einwilligung eben klar sein. Dann darf keine unzulässige Beeinflussung oder kein Druck ausgeübt werden, wobei das Gericht an dieser Stelle durchaus Alltagskontextualisierung vornimmt, was es sonst nicht ganz so macht, dass niemand natürlich als isoliertes Subjekt in dieser Welt lebt und immer bestimmten Einflüssen ausgesetzt ist. Das lässt sich natürlich nicht verhindern. Aber es darf keine unzulässige Beeinflussung sein, heißt es. Und eine gewisse Dauerhaftigkeit oder Festigkeit dieses Entschlusses muss vorliegen. So, dann gilt dieses Grundrecht auch sozusagen in einer relationalen Dimension. Es ist ein Recht, sich auch der Hilfe Dritter zu bedienen. Hier an dieser Stelle, da sehen Sie den zweiten Absatz, kommen die Ärzte in einer Sonderrolle, fachkundige Hilfe, also insbesondere Ärzte, ins Spiel, was ja auch für viele der Gesetz oder der Entwürfe eine Rolle spielt. Wie kann man und muss man Ärzte in diesen Prozess einbeziehen? Dass man das darf, die angebotene Hilfe Dritter in Anspruch nehmen, das macht das Gericht nochmal klar. Das war auch schon im ersten Leitsatz so. Und so haben wir jetzt ein weit konturiertes Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Sterben, was die Hilfe Dritter integriert, was völlig unkonditioniert ist von bestimmten Situationen, Kontexten und materiellen Kriterien. Und das ist die Ausgangspunkt, die das Gericht hier markiert. Und dann, ich kann Ihnen jetzt diese Entscheidung nur in groben Strukturen wiedergeben. Wenn man sie genauer analysiert, wird man sehen, dass sie mehrere Brüche aufweist. Nach diesem Auftakt, einem sehr emphatischen Auftakt, kommt so ein Mittelteil, der ist durchaus gut nachvollziehbar, der dem Gesetzgeber durchaus zubilligt, er habe mit dem 217 legitime Ziele verfolgt und so weiter. Und man wird den Eindruck nicht los, es ist in diesem Senat eben auch nicht so gewesen, dass 8 Richterinnen und Richter eine einzige Position vertreten haben. Es liest sich auch so mit den Brüchen, das ist immer so bei so schwierigen Entscheidungen, dass da am Ende zusammengebastelt wird. Und zwischenzeitlich hat man den Eindruck, das läuft eigentlich ganz gut. Und am Ende kommt dann, wenn es dann heißt, es ist alles unangemessen, das läuft faktisch leer, da schlägt dieser Auftakt voll durch und alle anderen Gegenargumente spielen jetzt keine Rolle mehr. Der Ausgangspunkt nach diesem Schutzbereich ist jetzt so, und jetzt kommen wir zum 217, den es damals ja noch gab, dass dieses Verbot, was ja unmittelbar adressiert ist an diejenigen, die Suizidhilfe geschäftsmäßig anbieten, nicht nur ein Eingriff in die Freiheitsrechte von Sterbehilfeorganisationen oder Ärzten oder wie auch immer ist, sondern auch, und das ist auch zutreffend, mittelbar ein Eingriff in die Grundrechte sterbewilliger Personen, von denen wir ja wissen, dass zu diesem Grundrecht auch gehört, sich der Hilfe Dritter zu bedienen. Also wenn man die Hilfe Dritter untersagt, strafrechtlich, ist das auch eine Rückwirkung auf die Freiheitsposition der Suizidwilligen. Und jeder Eingriff muss gerechtfertigt werden in der freiheitlichen Verfassungsordnung. Dafür braucht man legitime Gründe und der Eingriff muss dem Übermaßverbot, das heißt der Verhältnismäßigkeit, in einem weiteren Sinne entsprechend geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und an dieser Stelle, das ist das, was ich eben meinte, findet sich eine durchaus überraschende Wendung, dass nämlich das, was der Gesetzgeber mit dem 217 verfolgt hat als Zweck, nämlich prekäre Selbstbestimmung am Lebensende vor fremdbestimmender Integritätsverletzung zu wahren, zu schützen, dass das ein legitimer Zweck ist. Das ist deshalb nicht unwichtig hervorzuheben, weil das auch für die zukünftige rechtspolitische Positionierung ganz wichtig ist und vor allen Dingen, jetzt rechtswissenschaftsintern gesprochen, weil dieser Ausgangspunkt insbesondere in den Verfassungsbeschwerden von den Strafrechtswissenschaftlern in ihrer großen Breite fundamental in Frage gestellt worden ist. Für die war der 217 schon ein Strafrechtstatbestand ohne Rechtsgut, was Strafrechte zu schützen sei. Das weist das Bundesverfassungsgericht zurück und verfassungsrechtsdogmatisch geht das gar nicht anders. Da gibt es die Prärogative des demokratischen Gesetzgebers zu sagen, Das halten wir für ein legitimes Ziel, das zu machen. Und in dieser Passage des Urteils finden sich auch Hinweise darauf, dass das Gericht durchaus vulnerable Personen im Blick hat, alte Gebrechliche, bei denen die Frage des freien Entschlusses zur Selbsttötung immer in Frage steht und dass man da diesen unzulässigen Druck abwehren können muss als Gesetzgeber und Gesellschaft. Das ist nicht zu bestreiten. Also das akzeptiert das Bundesverfassungsgericht und sagt auch, dass das ein geeignetes Mittel sein kann, ist zwar selbst in der Referenz der empirischen Literatur, die es selbst hinzuzieht, nicht ganz sicher, ob das das hergibt, da wird Herr Salm Ihnen etwas zu gesagt haben, billigt aber dem Gesetzgeber zu, es so zu sehen. Auch das ist eigentlich nur folgerichtig. Das Gericht ist kein Ersatzgesetzgeber, sondern muss gewisse Prärogativen des parlamentarischen Gesetzgebers auch achten. Das tut es. Aber, und jetzt kommt sozusagen der nächste Bruch, jetzt ist die gemäßigte Fraktion des Senates sozusagen befriedigt und nun schlägt der Präsident und mindestens zwei seiner besonderen Gefolgsleute, der damalige Präsident, zu, wenn ich mir diese etwas spitze Nebenbemerkung erlauben darf. Sie haben vielleicht mitbekommen, vor 3-4 Wochen hat die Leopoldina, wer ist die Leopoldina, hat unser Landrat zu Beginn der Corona-Pandemie nicht ganz zu Unrecht gefragt, hat die Leopoldina auch ein Papier dazu gemacht und die Arbeitsgruppe, die dieses Papier gemacht hat, der gehört Herr Voskuhle an. Also das hat natürlich doch ein gewisses Geschmäckle, sich durch die Leopoldina jetzt bestätigen zu lassen, dass er eine wunderschöne Entscheidung dort gemacht hat. Also mir fällt dazu eigentlich nichts ein. Also es hätte doch ihm nichts getan, daran nicht teilzunehmen an dieser Entscheidung. Und wenn Sie sich angucken, wer sonst, mein verehrter Kollege Reinhard Merkel gehört natürlich auch dazu, dann fragt man sich auch, was soll ein solches Papier? Jetzt jedenfalls sagt das Bundesverfassungsgericht, es muss geeignet, erforderlich und vor allen Dingen angemessen sein, was der Gesetzgeber mit seinem Eingriff in diese Freiheiten, insbesondere die Freiheit, selbstbestimmt zu sterben, bezweckt. Und jetzt kommt der entscheidende Gesichtspunkt, Sie sehen unten, das Gericht wirft dem Gesetzgeber vor, er habe mit dem 217 den alleine isoliert im Blick gehabt, aber das sei natürlich falsch. Dann fällt das notorisch unklare Wort von der Einheit der Rechtsordnung, über das Juristen schon seit Jahrhunderten nachdenken. Was man nicht von der Hand weisen kann, ist in der Tat, dass man sich angucken muss, wie ist eigentlich die Lage in Deutschland mit dem 217. Wir haben also immer noch, damals, heute natürlich auch, die straffreie Möglichkeit, Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten, wenn sie nicht geschäftsmäßig ist. Das kam jetzt hinzu, das wurde jetzt verboten, was übrigens zeigt, dass die Rechtslage vor dem 217, und ich war immer ein Kritiker, weil ich mir schon gedacht habe, dass das sowas wie ein Pyrrhus-Sieg wird nach langen, langen Debatten. Hätte man so gelassen, wie es war, dann hätten wir eine durchaus liberale Positionierung gehabt. Jeder darf aus diesem Leben scheiden. Jeder kann dritte Hilfe in Anspruch nehmen, wenn die nicht tatherrschaftlich wird. Das Einzige, was ein Dauerthema war, war die berufsrechtliche Regelung der ärztlichen Suizidhilfe. Das hätte man durchaus, und das ist ja ohnehin seit langem im Fluss, vielleicht anders in den Griff kriegen können. Jetzt hat man sich mit dem 217 und dieser krachenden Niederlage in Karlsruhe natürlich ganz andere Diskussionen eingefangen. Jetzt wird im Lichte dieses Urteils auch darüber gesprochen, und noch intensiver demnächst, ob nicht auch der 216 StGB die Tötung auf Verlangen, ob die nicht auch ein verfassungswidriger Eingriff in das Recht auf selbstbestimmtes Töten ist. Also diese Folgerungen hat der Gesetzgeber damals, glaube ich, nicht recht bedacht. Sehen, das Gericht spricht auch das ärztliche Berufsrecht an und das Arzneimittelrecht im Übrigen auch, völlig überraschend für alle, die bisher in der Diskussion waren, das Apothekenrecht, was nicht völlig von der Hand zu weisen ist, vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass demnächst Apotheken so etwas aushändigen können. Das hatte bis dahin keiner auf dem Schirm. Auch diese Debatte ist jetzt sozusagen neu. Am Ende sagt das Gericht, wenn wir uns das alles angucken, wie wenig ausgeprägte Folgebereitschaft von Ärzten, so etwas zu machen, nicht zuletzt vor den damals noch überwiegende Anzahl von berufsständischen Regelungen der einzelnen Landesärztekammer, wo das strikt untersagt war, dann wird man sagen müssen, ohne die Sterbehilfeorganisationen gibt es überhaupt keine, so das Gericht, realistische Option, mit Hilfe Dritter aus dem Leben zu scheiden. Das sagt das Gericht und sagt, das darf nicht sein. Es muss in dieser freiheitlichen Verfassungsordnung einen Raum geben, das zumutbar umzusetzen, wenn man diesen Willen unter den vier Voraussetzungen, die ich eben genannt habe, gefasst hat. Das sieht das Gericht nicht und deshalb erklärt es den Paragraphen 217 für verfassungswidrig und nichtig. Der ist also aus der Welt seitdem. Immerhin, das wird nochmal wiederholt, niemand kann verpflichtet werden, diese Hilfe anzubieten. Das jedenfalls wird auch nochmal klargestellt, was natürlich auch nur logisch ist, wenn man in einer Autonomiediskussion sich befindet, muss auch diese Autonomie, so etwas nicht zu machen, akzeptiert werden. So, ich komme zu dem zweiten Gliederungspunkt, zu den Risiken und Nebenwirkungen. Da will ich drei Punkte kurz ansprechen. Einmal das, was ich eben schon angedeutet habe, die Überhöhung dieser Argumentation gerade im ersten Teil. Zweitens, aus meiner Sicht, eine doch unterkomplexe Analyse der Lebenswirklichkeit. Dazu will ich kurz was sagen. Und etwas zum Veränderungsdruck sagen, der seit dieser Entscheidung noch stärker auf dem ärztlichen Berufsrecht lastet. Ich wiederhole mich, also das war ein strategischer Schachzug schon zu Beginn der Entscheidung. Das Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Sterben wird angeseilt an die Menschenwürde und kriegt so eine ganz andere Durchschlagskraft in der Diskussion. Aber sich mit dem Aussagegehalt der Menschenwürde, dazu schreibe ich jetzt auch schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert, zu fragen, durch welche Regelung eigentlich wird der Eigenwert eines Menschen prinzipiell in Frage gestellt in diesem unserem Kontext, dass man sagen kann, das geht jetzt eigentlich nicht, dann nur könnte man von einem Menschenwürdeverstoß sprechen. Das unterlässt das Gericht überhaupt. Es finden sich ohnehin ganz merkwürdige, changierende Sachen. Manchmal hat man den Eindruck, es hat was mit Kant zu tun, wenn dort von Autonomie die Rede ist. Aber das kann schlecht sein, wenn man Kantsche Positionierung zur Selbsttötung sich vor Augen führt. Und der Autonomiebegriff bei Kant ist ohnehin was ganz anderes als grundgesetzliche Selbstbestimmung, was auch bei Rigoristen oft durcheinander geht. Dazu findet sich eigentlich nichts, dafür aber sozusagen beschwörende Formulierungen. Schon das Wort im ersten Leitsatz der autonomen Selbstbestimmung. Jeder Jurist muss sich doch fragen, was soll das eigentlich sein? Gibt es heteronome Selbstbestimmung? Gibt es autonome Fremdbestimmung oder was auch immer man sich als Gegenbegriff zu dieser merkwürdigen Schöpfung? Und da sitzen doch kluge Leute. Lange ist darüber gesprochen worden, denn man muss sich auch überlegen, nach der mündlichen Verhandlung hat es ja viele Monate gedauert, in denen ja ein Teil der Beschwerdeführer gestorben ist. Das ist ja auch etwas Tragisches, was vielleicht nicht hätte passieren müssen. Und wer so lange über einen solchen wichtigen Text, der nach vieler Kollegen Einsicht ja Rechtsgeschichte schreibt, so etwas rauskommt, das muss man schon sagen, ist doch überaus befremdend. Und dann kommt so etwas wie, das sei eine Entscheidung wie keine andere. Die Entscheidung, sich zu töten, berühre sie Identität und Individualität des Menschen. Es ist ohne Zweifel eine tragische und existenzielle Entscheidung, das lässt sich überhaupt nicht bestreiten. Aber dass das Leben auch in andererlei Hinsicht mit solchen Entscheidungen konfrontiert, wird man doch nicht bestreiten können. Und das ist das, was ich eben meinte, die existenzielle Bedeutung für personale Individualität, Identität und Integrität, das ist ja geradezu eine theologische Trinitätsrhetorik, die uns dort begegnet, ohne dass daraus irgendeine dogmatische Schlussfolgerung wirklich gezogen würde. Aber rhetorisch das stark zu machen, hilft am Ende natürlich im Abwägungsprozess zu sagen, das ist so wichtig und so existenziell und so, sagen wir theologisch überhöht, dass sich die Gegenargumente eigentlich nicht durchsetzen können. Und dieser überschießenden Rhetorik entspricht sozusagen eine unterkomplexe Analyse der Lebenswirklichkeit. Da finden sich zum Beispiel Hinweise darauf, dass der Gesetzgeber natürlich die Hospiz- und Palliativversorgung ausbauen könnte. Ja, wer sollte das ernsthaft in Frage stellen, dass der Gesetzgeber das darf? Dafür bedarf es nicht der Beglaubigung aus Karlsruhe, dass er das darf. Und dann findet sich der Hinweis, allerdings dürfe das nicht in eine autonomiefeindliche Pflicht zur Behandlung umschlagen. Als sei es in Deutschland eine konkrete Gefahr, dass man Palliativmedizin nicht zwangsbehandelt würde. Und auch da fragt man sich, was reitet eigentlich solche Leute, das zu sagen? Und dann kommen die Dinge, Sie waren ja eben schon dabei, kein Wort übrigens zu dieser Variante freiwilliger Verzicht auf Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Ein Aspekt, der in der mündlichen Verhandlung und im Vorfeld in den Schriftsätzen eine große, große Rolle gespielt hat. Insbesondere von den Kritikern, die gesagt haben, eigentlich ist auch das, wenn es begleitet wird, geschäftsmäßig etwas, was der 217 verbietet. Dahinter stand natürlich das taktische Argument, dann bleibt ja gar nichts mehr. Und man hätte schon gerne gewusst, wie steht das Gericht dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr, was Herr Sam, aber Herr Sam, denke ich, wir sind der gleichen Auffassung, das ist etwas anders als der Suizid im Übrigen. Es hat eine merkwürdige Twitter-Position, aber auch das habe ich schon immer vertreten. Es ist nicht ein Suizid und der 217 hat ihn niemals unter Strafe gestellt. Insofern gibt es auch diesen, wenn man so will, nicht einfachen Ausweg, den das Gericht aber überhaupt nicht anspricht. Nicht angesprochen wird auch zum Beispiel die Frage, auch die hat die Gerichte ja schon beschäftigt, was ist mit jemandem, der in einem Spätstadium behandelt wird, nehmen wir an, beatmet und könnte seinem Leben ein Ende damit setzen, dass er die weitere Beatmung ablehnt. Möchte das aber nicht, sondern will Suizidhilfe. Ein solcher Fall hat zu dieser berüchtigten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts geführt. Dazu hätte man auch gerne etwas gewusst. Nichts, sagt das Gericht. Und das sind die Dinge, über die man sich eigentlich auch unterhalten müsste, wenn man davon spricht, dass die geltende Rechtslage damals mit dem 217 eine unzumutbare Beschränkung der Freiheit der Personen sei, um die es dort geht. Dann, das hatte ich Ihnen angedeutet, wird das ärztliche Berufsrecht auch in den Blick genommen. Es wird gesagt, es sei inkonsistent, in der Tat ist es ganz unterschiedlich gestaltet und da stimme ich dem Gericht auch zu, obwohl es sich da nicht explizit so äußert, dass es die strikten Verbote, die die Landesärztekammer zum Teil erlassen haben, wohl verfassungsrechtlich nicht haltbar sind. Das Gericht sagt auch, es kann nicht sein, dass es von geografischen Zufälligkeiten, in welchem Zuständigkeitsbereich welcher Landesärztekammer befinde ich mich, ob da ein Arzt das von seiner Ärztekammer verboten, strikt verboten oder in einer etwas weicheren Formulierung in sein Gewissen gestellt bekommen und diese geografischen Unzulässigkeiten, also eine Art von Ungleichbehandlung, das sei verfassungsrechtlich in dieser Situation unzumutbar. Und der 124. Deutsche Ärztetag hat dann wahrscheinlich schon darauf reagiert und die immer wieder heftig diskutierte Vorschrift des Paragraphen 16 Satz 3 der Musterberufsordnung, in der strikt die Beihilfe durch Ärzte und Ärztinnen untersagt ist, aufgehoben. Und jetzt, glaube ich, werden auch die Landesärztekammern, die noch strikte verboten haben, dem folgen. Ansonsten wird auch das, was schon zwei, dreimal implizit auch Gegenstand gerichtlicher Entscheidung war, explizit sicherlich nochmal vor die Verwaltungsgerichte kommen. Ich komme gleich noch auf das ärztliche Berufsrecht zurück. Zum dritten Punkt, die rechtspolitischen Folgedebatten. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Papieren, richtige Gesetzentwürfe gibt es nicht und jetzt mit dem Ende des Deutschen Bundestages tritt der Grundsatz der Diskontinuität ohnehin in Kraft. Alles, was bis dahin entschieden worden wäre, auch in Lesungen, wäre sowieso hinfällig. Das muss der neue Bundestag jetzt selbst in Angriff nehmen. Und ob er das tun soll und inwieweit, das wollte ich dann in der eigenen Positionierung kurz ansprechen. Ihnen drei Vorschläge knapp vorher darlegen, die Sie vielleicht auch schon sicherlich in der Presse wahrgenommen haben und am Ende ganz knapp etwas zu aus meiner Sicht wünschenswerten Positionierung kirchlicher Träger sagen. Ich will noch mal in Erinnerung rufen, als Ausgangspunkt für die rechtspolitische Debatte. Das, was das Gericht entschieden hat, ist, Paragraph 217 ist verfassungswidrig und nichtig. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Situation, die vor 217 herrschte, von der damals nur wenige Strafrechter oder jedenfalls darüber hinaus kaum jemand gesagt hat, das ist eine verfassungswidrige Rechtslage, die wir da haben. Das ist auch das Einzige an der Entscheidung, was in Gesetzeskraft erwächst, wie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz sagt. Der 217, so wie er war, darf nicht mehr kommen. Selbst das ist umstritten, was passieren würde eigentlich, wenn ein parlamentarischer Gesetzgeber, der neue des nächsten Bundestages, dasselbe nochmal machen würde. Aber das wird keiner wagen. Was darüber hinaus an dieser Entscheidung vielleicht noch Bindungswirkung auch für den Gesetzgeber entfaltet, das ist im Prinzipiellen strittig. Ich würde sagen, das sind eigentlich nur zwei Punkte. Das betrifft die Konturierung dieses Grundrechts als ein unkonditioniertes. Man wird keine Regelung treffen können, die das unterläuft. Das wird doch keiner jedenfalls explizit wagen. Und es muss sichergestellt werden, das hat das Gericht ja mehrfach betont, dass die Gesamtrechtsordnung so ausgestaltet ist, dass das grundrechtlich leer läuft. Das ist das Einzige, was, und das ist noch strittig, bindend für den Gesetzgeber ist. Alles Übrige, das muss er selbst entscheiden. Und da ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für den Gesetzgeber wenig hilfreich. Das Gericht fordert zwar eine konsistente Regelung, aber das, was es an Hinweisen gibt, ist alles andere als konsistent. Es greift immer mal wieder, ohne jeden Zusammenhang, alles auf, was diskutiert wird, plus Apothekenrecht. Wie das aber ineinander greifen sollte, das fehlt völlig. Oft ist das auch noch konditioniert formuliert, sodass man nicht weiß, ob das jetzt nur gelten soll, wenn eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist. Also ich glaube, anders als etwa Bernhard Stink das in der FAZ vor ein paar Monaten gesagt hat, dass mit diesem Urteil für den Gesetzgeber nur ganz schwer umzugehen ist. Und er muss aufpassen, dass er nach dem Pyrrhus-Sieg des 217 nicht nochmal einen solchen Erfolg in Karlsruhe präsentiert. Und es ist deswegen auch kein Zufall, glaube ich, dass die aus dem parlamentarischen Raum kommenden Vorschläge, und das sind insbesondere der Vorschlag von Künast, Keul und anderen und von Herrn Lauterbach und Frau Hedding-Pla und anderen, dass diese beiden Gesetzentwürfe mit diesem Gericht und den Vorgaben des Zweiten Senats nicht so richtig klarkommen. Und da hat Herr Schlink völlig recht, völlig verkennen beide Gesetzentwürfe, was das Gericht eigentlich gewollt hat. Alles, was inzwischen vorgelegt worden sind, sogenannte Artikelgesetze, wie Sie oben sehen. Das bedeutet, es werden unterschiedliche Rechtsmaterien, entweder neue Gesetze und alte, wie das Betäubungsmittelgesetz, unten geändert. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn Sie den letzten Spiegelstrich unter Artikel 1 sich angucken, das zeichnet diesen Gesetzentwurf aus, dass er zwei wichtige Fallkonstellationen unterscheidet, nämlich den Zugang zur Suizidhilfe in medizinischer Notlage und die übrigen Fälle, wo das nicht vorliegt. Jetzt könnte man natürlich denken, das Gericht hat gesagt, das kann darauf gar nicht ankommen. Und in der Tat, darauf kommt es nicht an, und das hat der Gesetzentwurf, glaube ich, oder das ist ja kein Gesetzentwurf, ein Vorentwurf eines Gesetzentwurfes, durchaus berücksichtigt. Diese unterschiedlichen Konstellationen finden sich eigentlich nur abgebildet dann in der Art und Weise, wie nachgewiesen werden muss, dass das ein freier Entschluss zur Selbsttötung ist. Wenn man also als 18-Jähriger nur jetzt unglücklich verliebt ist und nicht krank, kann man nach dem Gericht ja auch, wenn das nur ernsthaft ist und dauerhaft irgendwie nachgewiesen ist, kann man auch mit Suizidhilfe aus dem Leben scheiden. Für diese Konstellation und nicht nur für diese zugespitzte wird mehr verlangt als für die in sogenannter medizinischer Notlage. Auch da, Herr Sam, Sie werden sich das ja angeguckt haben, da steht insbesondere starke Schmerzen, aber medizinische Notlage. Und wenn sich die betroffene Person dann in ärztlicher Behandlung befindet, man stellt sich natürlich vor, wie viele Leute in medizinischer Notlage nicht in ärztlicher Behandlung sind. Allein diese Unstimmigkeiten in den einzelnen Formulierungen, die häufen sich. Aber was vielleicht wichtig ist in den Fällen der medizinischen Notlage, das sind die vulnerablen Personen, von denen das Gericht ja selbst gesprochen hat. Die müsste man eigentlich prozedural besonders schützen, weil deren freier Entschluss immer prekär ist und hinterfragt werden muss. Und denen es besonders einfach zu machen, so der Gesetzentwurf, aus dem Leben zu scheiden, das ist schon ein starkes Stück. Und das hat selbst Herr Schlink sehr heftig kritisiert. Noch etwas will ich, dritter Spiegelstrich, sonst sage ich zu dem Gesetzentwurf jetzt nicht mehr viel. Das betrifft, Sie sehen, es sollen Erwachsene sein, aber es gibt eine Ausnahmeregelung auch für Minderjährige. Dann gibt es einen besonderen ärztlichen Kinder-Jugendärztlichen Blick auf die Frage, ob das ein freier Entschluss ist, sind die Personen sorgeberechtigt, werden auch einbezogen, aber es soll eben auch die Möglichkeit für Minderjährige bestehen, mithilfe etwa auch von Organisationen aus dem Leben zu scheiden. Ich will jetzt kurz noch etwas sagen zu dem Entwurf Helling-Pla-Lauterbach, auch das ein Artikelgesetz. Auch hier geht es zunächst um ein eigenes Gesetz, Suizidhilfegesetz heißt das. Und dann soll das Betäubungsmittelgesetz geändert werden. Das gilt für nahezu alle Diskussionen, weil das im Moment ja das große Problem ist, dass Herr Spahn sein nachgeordnetes Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte immer noch angewiesen hat, keinerlei Antrag positiv zu entscheiden, wo Natriumpentobarbital verschrieben werden soll. Trotz einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und trotz dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo viele gedacht haben, das wird sich jetzt ändern, ist das weiterhin so. Der Zugang ist weiterhin strikt untersagt. Deshalb sehen jetzt alle vor, dass insoweit das Betäubungsmittelgesetz geändert werden soll. Ich will auch hier nur einen Punkt noch hervorheben. Das ist dieser Paragraph 2 und Artikel 1, der zweite Spiegelstrich. Da versteckt sich auch etwas. Da steht jetzt, das Recht zur Hilfeleistung, das muss jedem offenstehen. Das richtet sich gegen die Ärzte. Ja? Also es darf, heißt es dort implizit, keine jetzt landesärztekammerrechtlichen Regelungen mehr geben, die das den Ärzten untersagt. Darüber kann man nachdenken. Da hätte ich nichts gegen. Das einzige Problem ist, dafür hat der Bundesgesetzgeber überhaupt keine Kompetenz. Das fällt in die Kompetenz des Landesgesetzgebers. Das kann der Bund eigentlich gar nicht regeln. Das zeigt, handwerklich ist das wieder hochproblematisch, hängt aber auch mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, glaube ich, zusammen. Ich glaube, der noch beste Entwurf ist der, den der Bundesgesundheitsminister als Diskussionspapier in den Raum gestellt hat. Er hat ja unmittelbar nach dem Urteil eine Reihe von Einzelpersonen und Organisationen aufgefordert, mal die eigenen Positionierungen dort einzureichen. Die können Sie jetzt auch einsehen. Ich habe damals auch ein kurzes Papier gemacht auf der Seite des Gesundheitsministeriums. Daraus glaube ich, ist das jetzt zusammengebastelt worden. Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten ist das wohl noch das Beste. Aus meiner Sicht nicht wünschenswert. Ich habe auch damals geschrieben, ich würde nichts machen als Bundesgesetzgeber oder so gut wie nichts machen. Aber da würde ich jetzt wenig sagen, da fällt mir jetzt gar nichts ein, wo ich sagen könnte, da hätte ich jetzt verfassungsrechtliche Bedenken. Das hat nichts damit zu tun, ob ich das rechtspolitisch für sinnvoll halte. Ich will nur zwei allgemeine Dinge sagen. Ein Gesichtspunkt scheint mir ganz wichtig zu sein. Man darf sich nichts vormachen, auch die Prozeduralisierungskonzepte, die jetzt keine materiellen Anforderungen an Selbsttötung machen, kommen nicht umhin, auch in den Passagen, wo sie den freien Willen und wie weit kann man psychisch krank sein und so weiter, in diesen Regulierungen implizit natürlich auch fremde Wertungen an diesen Entschluss heranzutragen. Und Am Ende ist es so, dass der Gesetzgeber dann eine Art von Normalisierungsbescheinigung ausstellt. Der sagt also, der Suizid, auch mit Hilfe Dritter, ist jedenfalls, wenn die und die Voraussetzungen erfüllt sind, etwas, was wir durchaus normativ jetzt in ein Modell sozusagen überführen, als ein Regelfall des Alltages. Und das ist für mich immer ein großes Problem, ob das wirklich ein sinnvolles rechtspolitisches Signal ist. Und wenn man sich dann auch noch Helling Plahr Lauterbach anguckt, dann wird ganz deutlich, da ist weitgehende Parallelisierung zum Recht des Schwangerschaftsabbruchs. Die Länder werden verpflichtet, flächendeckende Beratungsstellen aufzubauen. Es wird so etwas wie eine staatliche Gewährleistungsverantwortung aus dem Leben zu scheiden, institutionalisiert. Damit kriegt das Ganze natürlich nochmal einen ganz anderen Normalitätsanschein als in den anderen Gesetzentwürfen. Deshalb halte ich den eigentlich für den schlechtesten überhaupt. Kurz zur eigenen Positionierung. Ich glaube, dass entweder macht er gar nichts, der Bundesgesetzgeber, oder aber er beschränkt sich auf einen neuen Paragraphen 217, der nicht die bis dahin geschäftsmäßige, sondern nur die Suizidassistenz verbietet oder dann in 217 StGB unter Strafe stellt, die Gewinnerzielungsabsichten verfolgt. Also Herr Kusch in Hamburg oder so etwas. Das ist auch zulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, das ist nicht ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber für besonders gefährliche Suizidhilfeangebote, und das ist wohl gemeint damit gewesen, die damit Geld verdienen wollen, dass er die wieder verbietet. Das wäre aus meiner Sicht das Einzige, was der Bundesgesetzgeber machen sollte, oder er lässt es insoweit ganz. Und insofern ist jetzt der zweite Punkt, glaube ich, ganz wichtig. Ich hatte eben schon gesagt, die Entscheidung vom Februar des letzten Jahres stammt vom zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Die Zuständigkeiten des Gerichts, auch das ist ja international eine absolute Besonderheit, ein Zwillingsverfassungsgericht gibt es fast nirgendwo mehr sonst auf der Welt. Das ist eine besonders deutsche Situation. Die ist nicht ganz unkompliziert. Aber man kann jetzt grob sagen, die Verfassungsbeschwerden, soweit sie nicht Strafrecht betreffen, das war der 217, soweit sie nicht Strafrecht betreffen, sind im ersten Senat und auch ein paar andere Dinge. Und jetzt gab es zwei Verfahren vor dem ersten Senat, die entschieden worden sind, nicht im Plenum, sondern in der zweiten Kammer des ersten Senats. Das war einmal ein Ehepaar, das aus dem Leben scheiden wollte und jetzt auch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Bundesamt einen negativen Bescheid erhalten hat. Und die haben gesagt, so, nichts mit zumutbar, wir kommen wieder nicht an eine zumutbare Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden, und berufen sich eben auf diese Entscheidung. Und jetzt sagt der zweite Kammer des ersten Senats, ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt, das ist eine komplizierte Prozessgeschichte, das kann man jetzt nicht so einfach sagen. Die Verfassungsbeschwerde ist als unzulässig zurückgewiesen worden, denn, sagt der erste Senat, nach dem Urteil vom Februar des letzten Jahres, also nachdem jetzt der 217 gestrichen worden ist, hat sich die Rechtslage wesentlich geändert. Man kann vielleicht gar nicht mehr einfach sagen, auch jetzt besteht keine zumutbare Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden mit Hilfe Dritter. Die gibt es ja jetzt wieder, die Sterbehilfeorganisation. Man muss sich das genauer angucken. Und genauso eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Kölns, das ist im Dauerclinch mit dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesgesundheitsminister um den Zugang zu dem Natriumpentobarbital, dafür ist es zuständig, das Verwaltungsgericht, hat einen Vorlagebeschluss gemacht, der auch als unzulässig zurückgewiesen worden ist, mit den ähnlichen Argumenten. Es sei jetzt was in Bewegung, auch bei den Ärzten. Da gibt es eine Formulierung, wo drin steht, dass man jetzt darauf vertrauen könne, fachkundige Hilfe zu finden und damit eben auch eine Situation eingetreten ist, von der der zweite Senat vor anderthalb Jahren noch gesagt hat, die gibt es nicht. Und es gibt jetzt gerade wieder eine ganz neue Entscheidung des Verwaltungsgerichts Kölns, die sich ganz ausführlich unter Hinweis auf internationale Literatur mit der Frage auseinandersetzt, ist es zumutbar, mit der Kombination von unterschiedlichen Medikamenten aus dem Leben zu scheiden. Da gibt es da höhere Komplikationsraten, als wenn man das mit Natriumpentobarbital macht. Ziemlich ausführlich. Und die sagen jetzt, ja gut, auf Dauer ist das andere wahrscheinlich besser, aber im Moment gibt es diese Möglichkeiten, die ja in Oregon zum Beispiel ja auch wohl praktiziert wird. Und deshalb sieht auch das Gericht, das Verwaltungsgericht in Köln jetzt wieder eine veränderte Rechtslage. Das wird man, finde ich, abwarten müssen. Vor allen Dingen wird man abwarten können, was das ärztliche Berufsrecht macht, denn da, glaube ich, werden wir etwas Neues bekommen. Und da würde ich sagen, das wäre etwas, was die Landesärztekammern sich für ihre Regulierungsebene vielleicht überlegen sollten. Kein striktes Verbot der Hilfe zum Suizid, sondern so etwas programmatisch offene Formulierung, wo man durchaus reinschreiben kann, dass diese Mitwirkung nicht aus der ärztlichen beruflichen Verantwortung erwächst, sondern jenseits oder diesseits dessen liegt. Das, und das scheint mir schon wichtig zu sein, jeder Patient sich darauf verlassen können muss in diesem, wenn es das gibt, vertrauten Arzt-Patienten-Verhältnis, solche Gespräche und solche Kommunikationen zu führen. Und dass ein Arzt, eine Ärztin, die dann im Einzelfall im Widerspruch zum Grundsatz, dass das eigentlich jenseits ihres beruflichen Auftrags liegt, eine solche Hilfe leistet, dass das respektiert und nicht sanktioniert wird. Wenn man das hinkriegen würde in allen Landesärztekammern in den entsprechenden Satzungen, dann glaube ich, ist die Rechtslage nochmal erneut eine andere als im Februar des letzten Jahres. Und aus meiner Sicht keinerlei Anlass besteht dann tatsächlich, dass der Bundesgesetzgeber so umfassende Reparaturgesetze vorlegt, wie sie in der letzten Zeit diskutiert worden sind. Zwei Thesen noch am Ende. Das kann man auch unter Rechtspolitik von mir aus buchen. Wie sollten sich kirchliche Träger positionieren? Eins scheint mir wichtig zu sein, ich kann jetzt nun für die, also als Katholik jetzt nur meine Wahrnehmung der katholischen Kirche wiedergeben. Also das, was jetzt jahrelang kommuniziert worden ist, das brauchen wir nicht, wir machen mehr Palliativmedizin. Das ist einfach zu wenig. Das ist erstens in sachlicher Hinsicht unterkomplex und das wird auch in der politischen Diskussion kein Gehör mehr finden. Was ganz wichtig ist, und insofern kann man sich sogar auf das Bundesverfassungsgericht berufen, ist zu sagen, in unseren Einrichtungen, die verstehen wir als Schutzräume selbstbestimmter Integrität. Wir machen Schutzräume, in denen keine Leute wie der Kusch Zugriff haben und Zugang haben. Diese Art von Gefahr fremdbestimmender Überwältigung der eigenen Entscheidung über die körperliche Integrität, die wollen wir außen vor lassen. Das ist nicht sozusagen der Gegensatz zu Selbstbestimmung. Das ist eine Form von Selbstbestimmung über die eigene Integrität, die kirchliche Einrichtungen wahren sollten. Und ich sehe nicht, dass das einfache Recht, sei es das sogenannte Heimrecht oder die Krankenhausrechte, entsprechende Regelungen untersagen würden. Auch das Verfassungsrecht nicht, niemand ist verpflichtet und es kommt hinzu, die kirchliche Positionierung, so wie ich sie ganz schemenhaft jetzt skizziert habe, ist ja ihrerseits verfassungsrechtlich fundiert. Sie ist Ausdruck einer aus dem Religionsverfassungsrecht folgenden Freiheitseinstellung der Kirchen, ihren Auftrag von Caritas, so wie sie ihn versteht, die Kirche, auch umzusetzen. Deshalb trifft dieses Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben auf eine andere starke verfassungsrechtliche Position. Wo und wie man das im Einzelnen macht, das ist sicherlich ein ganz schwieriger Prozess. Es gibt vereinzelt schon Überlegungen, wie das geht. Nur in Leitbildern wäre zu wenig. Man wird sich überlegen müssen, ob das nicht auch in die Heimverträge, die Betreuungsverträge, auch wenn man an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkt, in die Arbeitsverträge implementiert wird. Dann muss man sich darüber natürlich auch Gedanken machen, dass und wie man im Konfliktfall eigentlich umgeht mit einer Bewohnerin oder einem Bewohner, der das will. Man kann die ja nicht nach 10 Jahren dann einfach auf die Straße setzen. Das sind viele, viele Folgefragen, die nicht einfach sind, aber diesen Fragen, glaube ich, sollte man sich stellen. Was man nicht tun sollte, und das ist das, was auch man aus der Bischofskonferenz gehört hat, jetzt wieder vom Gesetzgeber, und das wäre dann der Landesgesetzgeber, also zur Art Schutz zu verlangen, zu sagen, schreib du doch mal in dein Krankenhausgesetz oder in dein Heimgesetz, dass wir das dürfen. Das ist zum einen wieder, finde ich, viel zu ängstlich, und zum anderen halte ich das für rechtspolitisch hochfragwürdig. Ich kann mir kein Bundesland vorstellen, wo die katholische Kirche insbesondere, wenn ich ins Rheinland blicke, einen großen Gefallen damit tun würde, an den Nordrhein-Westfälischen Landtag jetzt heranzutreten und sagen, könnte uns nicht mal eine Schutzklausel machen, damit wir gegen das Bundesverfassungsgericht vorgehen. Wer soll da Mehrheiten mit so einem Argument eigentlich organisieren? Solche Dinge gehen nach hinten los. Das halte ich für völlig falsch. Man muss selbst mutig sein und muss das versuchen, auf den Weg zu bringen. Ich komme zum Schluss. Jetzt zitiere ich mal nicht die FAZ, sondern Heinrich Wefing aus der Zeit, der davon gesprochen hat, das Urteil sei sozusagen das Hochamt der Autonomie, das stimmt. Aber dass dieser Schlusssegen aus Karlsruhe wirklich Frieden gebracht hat, das wird man schwerlich behaupten können. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus